Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Heute gibt's gute Nachrichten für alle Radfahrerinnen und Radfahrer. Grüßt euch zum Update-Podcast an diesem Donnerstag. Verkehrsminister Scheuer, der will die Straßenverkehrsordnung nämlich ändern. Dazu hat er einen Entwurf vorgestellt mit ganz vielen Änderungen, die wir uns alle anschauen. Unter anderem soll Fahrradfahren sicherer werden.
Zu den Tempo-30-Zonen sollen in Zukunft auch Fahrradzonen angeordnet werden können. Die Regelung soll sich an den Regeln für Fahrradstraßen orientieren. Ein Durchbruch.
Neue Regeln, neue Strafen, höhere Bußgelder. Was da genau geplant ist, wir sagen es euch. Wer das Klima retten will, der muss nicht nur Radfahren, sondern auch Leitungswasser trinken. Das sagt heute Umweltministerin Svenja Schulze. Denn wer Leitungswasser trinkt, der spart Geld, Energie und unnötige Verpackungen. Wie finden wir aber raus, ob das Leitungswasser bei uns gut ist? Und wer kontrolliert das? Das erklärt uns Ina Bockholz von der Stiftung Warentest.
Große Wasserwerke kontrollieren das Trinkwasser in Deutschland 3-mal am Tag. Und sobald irgendwas nicht stimmt, müssen sie öffentlich warnen. Das heißt, eigentlich müssten sie Radio hören, weil sie das ihrem Wasser nicht anmerken.
Und wenn ihr dann noch weiter hört, dann erfahrt ihr auch, wie man zu seiner eigenen Straße kommt. Euer Name auf einem Straßenschild. Wie klappt das? Auch das ist heute Thema bei uns. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Wir reden übers Radfahren. Radfahren soll nämlich sicherer werden bei uns in Deutschland. Das hat sich so Verkehrsminister Andreas Scheuer überlegt und jetzt tut er auch was dafür. Es gibt einen Entwurf der neuen Straßenverkehrsordnung. Der wird heute ziemlich stark diskutiert. Schauen wir drauf. Ilka Knigge aus unserem Team hat sich diese neuen Vorschläge genauer angeschaut. Für uns, was soll sich denn konkret für Radfahrerinnen und Radfahrer ändern?
Einerseits soll es für Autofahrende teurer werden, wenn sie Radfahrerinnen und Radfahrern den Weg versperren. Andererseits soll es eben neue Möglichkeiten für Radfahrende geben. Wenn du aktuell zum Beispiel dein Auto auf dem Radweg parkst, dann kostet dich das 15 Euro Bußgeld, wenn du erwischt wirst. In Zukunft sollen das 100 Euro sein.
Und diese neuen Möglichkeiten, von denen du sprichst, was ist das?
Nach Scheuers Plänen kannst du in Zukunft zum Beispiel nebeneinander fahren, wenn es den Verkehr nicht behindert. Dann sollst du einen grünen Pfeil zum Rechtsabbiegen nur für Radfahrerinnen und Radfahrer geben. Außerdem soll der Mindestabstand von 1,5 Metern, den Autos einhalten sollen, wenn die dich auf dem Rad überholen, in die Straßenverkehrsordnung aufgenommen werden. Der ist da bisher überhaupt nicht drin. Und Andreas Scheuer möchte Fahrradzonen einführen. Das hatte er im Juni in einem YouTube-Video des Verkehrsministeriums schon angekündigt.
Die Einrichtung von Fahrradzonen, endlich. Analog zu den Tempo-30-Zonen sollen in Zukunft auch Fahrradzonen angeordnet werden können. Die Regelung soll sich an den Regeln für Fahrradstraßen orientieren. Ein Durchbruch.
Es gibt aber noch keine Details, wie genau die Fahrradzonen aufgebaut werden sollen. Also ob das zum Beispiel wie eine Fußgängerzone einfach ein Bereich in der Innenstadt sein könnte oder Teile von Straßen beruhigt werden sollen. Sicher ist aber, dass dort auch E-Autos erlaubt sein sollen.
Aber er sagt ja auch, die orientieren sich an den Regeln für Fahrradstraßen. Sag nur mal ganz kurz, wie sind die?
Dort dürfen keine Autos, LKWs oder Motorräder fahren. Du darfst da auch nicht zu Fuß mit dem Roller oder mit den Inlinern durch. Manchmal gibt es aber Ausnahmen, zum Beispiel für Anlieger. Dann ist aber Tempo 30 Pflicht.
So, das sind jetzt also die Änderungen für Radfahrerinnen und Radfahrer. Aber es gibt noch ein paar andere Änderungen, die geplant sind. Ne?
Ja, genau. Wenn du mit dem Auto auf der Autobahn durch eine Rettungsgasse fährst, dann soll es bald teurer werden. Das kostet dann 320 Euro. 2 Punkte in Flensburg gibt es dazu. Und der Führerschein ist weg für einen Monat. LKWs, die schneller als in Schrittgeschwindigkeit abbiegen, müssen 70 Euro zahlen und parken in der zweiten Reihe und halten auf dem Schutzstreifen kostet bald auch mehr, nämlich auch 100 Euro. Andere Sachen hat Scheuer noch nicht angepackt. Bußgelder für zu schnell fahren zum Beispiel, das sagt Verkehrsrechtsanwalt Hans Hannagard.
Wir sind in Deutschland einfach noch sehr zurückhaltend, was Bußgelder angeht. Im europäischen Vergleich kann man bei uns eigentlich am günstigsten schnell fahren.
Es soll aber neue Regelungen für die E-Scooter und Fahrgemeinschaften geben. Scheuer möchte, dass die Busspur für E-Scooter und Fahrzeuge mit mehr als 3 Insassen freigegeben werden darf. Außerdem soll es mehr Carsharing-Parkplätze und Parkplätze explizit für E-Autos geben.
Das klingt alles nach einem ziemlich großen Rundumschlag, wenn man das mal so vergleicht mit Anpassungen der Straßenverkehrsordnung aus den letzten Jahren. Wie ist das zu bewerten? Ist dieser Schritt, den Verkehrsminister Scheuer da geht, groß?
Natürlich gibt es in dieser neuen Straßenverkehrsordnung, wenn sie denn so durchkommt, wie von Andreas Scheuer vorgeschlagen, Veränderungen in ziemlich vielen Bereichen. Es ist aber keine ungewöhnlich große Anpassung, meint Verkehrsrechtler Hans Hannagard.
Es muss immer Veränderungen geben diesbezüglich und deswegen ist das, was man hier so feststellt, einfach eine ganz normale, sehr schnelle Umsetzung von Erforderlichkeiten, die geregelt werden müssen.
Vor allem beim Thema E-Roller wurden ja viele Veränderungen der Regeln gefordert. Dem will Scheuer dann eben schnell nachkommen. Sein Veränderungsplan wurde aber auch gerade wegen dieser E-Roller-Vorschläge ziemlich kontrovers diskutiert heute.
Seine Vorschläge werden generell kritisiert und diskutiert. Welche Kritik gibt es jetzt schon an den Plänen von Scheuer?
Vom Deutschen Städtetag kam zum Beispiel Kritik an der Idee, diese Busspuren für Autos mit mehr als 3 Leuten freizugeben, also für Fahrgemeinschaften. Das wäre ziemlich schwer für die Polizei zu überprüfen, sagen die. Aus Reihen der FDP, der Linken und auch von den Grünen gibt es Kritik an der Freigabe für die E-Roller. Die würden den Weg für die Busse verstopfen. Und wir haben Scheuers Pläne auch auf Facebook gepostet und nachgefragt, welche Bereiche Scheuer vergessen hat. Unsere Community wünscht sich zum Beispiel härtere Strafen für Gaffer und findet, die Höhe der Bußgelder in Deutschland sollte an andere europäische Länder angepasst werden.
Wenn ihr auch dazu eine Meinung habt oder sagt, das wurde noch nicht beackert auf diesem Gebiet, das sollte sich auch ändern im Straßenverkehr, dann lasst es uns wissen. Schreibt uns dort. 3.275 Tote gab es letztes Jahr im Straßenverkehr. Das soll sich ändern. Verkehrsminister Scheuer zieht die Bußgelder an und plant Neuerungen in der Straßenverkehrsordnung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ist ruhiger geworden um dieses Thema. Brexit zuletzt im Frühjahr. Da hatte die damalige Premierministerin Theresa May noch in mehreren Abstimmungen ja versucht, das britische Parlament von dem Austrittsvertrag mit der EU zu überzeugen und damit von einem geregelten Brexit, aber vergebens. Inzwischen ist May ja weg und Boris Johnson ist da an der Macht und der will auf jeden Fall Ende Oktober raus aus der EU, auch zur Not ohne Deal, wie er sagt. Doro Werkmann aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Es gibt nämlich jetzt eine neue Idee, wie das erwartete Chaos doch noch abgewendet werden soll.
Von Jeremy Corbyn, dem Chef der größten britischen Oppositionspartei Labour. Corbyn will Johnson stürzen über ein Misstrauensvotum, dann erst einmal selbst die Regierungsgeschäfte übernehmen, also Premier werden, den Brexit hinauszögern, Neuwahlen ausrufen und zeitgleich ein neues Referendum auf den Weg bringen. Das hat Corbyn jetzt alles in einem Brief so zusammengefasst und über den Parlamentsverteiler an die Abgeordneten geschickt.
Das ist auf jeden Fall ein Plan, für den er viel Zustimmung braucht. Hat das Chance auf Erfolg?
Was den ungeregelten Brexit angeht, da ist sich die Opposition einig, den gilt es zu verhindern. Das Wie ist aber umstritten. Denn bis zu den Neuwahlen würde Labour die Regierung führen mit einem Premier Corbyn. Und das will ein großer Teil der Opposition dann nicht. Die Parteichefin der Liberaldemokraten zum Beispiel, Jo Swinson, hat schon ziemlich direkt geantwortet auf den Brief und Corbyn vorgeworfen, er würde niemals eine Mehrheit überhaupt im Unterhaus zustande kriegen. Abgesehen davon, dass die Liberaldemokraten eigentlich generell keinen Brexit wollen, ob jetzt geregelt oder ungeregelt.
Das schon ziemlich deutlich. Dort sind alle Reaktionen so hart?
Nicht so böse, aber auch nicht weniger deutlich. Auch die Grünen, die schottische SNP und die walisischen Sozialdemokraten sehen kritisch, dass Corbyn erstmal an die Macht will, bevor alles andere geregelt wird. Sie fordern erst eine neue Volksabstimmung zur EU-Frage und dann Neuwahlen. Da muss man aber einräumen, dass das unrealistisch ist. Ein neues Brexit-Referendum unter einem Premier Johnson.
Hat denn Corbyn keine Unterstützer außerhalb seiner Partei? Ist das so?
An der Zahl zumindest öffentlich sind es 4. Die 4 proeuropäischen Tory-Abgeordneten haben zumindest erklärt, dass sie mit Corbyn über seinen Plan sprechen wollen. Begeistert sind aber auch die nicht von einem Übergangspremier Corbyn. Sie schreiben lediglich, dass die Verhinderung eines vertragslosen Brexit Priorität habe.
Das klingt ja jetzt schon so ein bisschen, als ob die Idee schon gestorben ist. Wann will Corbyn denn das Misstrauensvotum abhalten?
Das hat er noch nicht gesagt. Im Moment ist ohnehin noch Sommerpause im Unterhaus. Das Parlament kommt erst Anfang September wieder zusammen.
Ja, offensichtlich gibt es genug Stimmen gegen einen ungeregelten Brexit. Gibt es noch andere Ideen?
Die Liberaldemokraten wollen zum Beispiel ein Gesetz, das einen vertragslosen Brexit am 31. Oktober verhindert. Das war ja schon mal angedacht, gab es ja schon mal Abstimmungen drüber. Die britische Regierung soll danach die EU nochmal um einen Aufschub bitten und ein zweites Brexit-Referendum abhalten. Problem, so ein Gesetz kann eigentlich nur die Regierung einbringen.
Ja, und die ist natürlich nicht begeistert.
Nee, die bereitet die Bevölkerung schon auf einen No-Deal-Brexit vor. Der Finanzminister hat ja schon vor einigen Wochen angekündigt, dass er Geld in Aufklärungskampagnen stecken will, damit Einzelpersonen und Unternehmen bereit sind für Ende Oktober. Außerdem sollen 500 neue Grenzschutzoffiziere eingestellt werden. Alles in allem setzt die neue Regierung also alles in Bewegung, um in weniger als 80 Tagen aus der EU auszutreten, unter allen Umständen, wie es Johnson schon in seiner ersten Rede im neuen Amt gesagt hat.
Von Labour-Chef Jeremy Corbyn gibt es auf jeden Fall einen neuen Plan, um einen ungeregelten Brexit doch noch zu verhindern. Dafür findet aber offenbar nicht genügend Unterstützerinnen und Unterstützer in der Opposition. Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion waren das von Doro Werkmann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Trinkt mehr Leitungswasser. Dann geht's dem Klima und euch besser. Das sagt heute unsere Umweltministerin Svenja Schulze der deutschen Presseagentur. Wer Leitungswasser trinkt, spart Geld, Energie und unnötige Verpackung. Das Umweltministerium unterstützt den Verein TipTap und der organisiert das Projekt Wasserwende. Trinkwasser ist Klimaschutz. Ja gut. Aber ist denn das Leitungswasser überall in Deutschland einwandfrei? Ina Bockhold von der Stiftung Warentest hat das analysiert und Stichproben genommen.
Wir haben das Trinkwasser aus 20 Orten auf Pestizide wie Glyphosat und Ampa geprüft, auf Arzneimittel, auf Korrosionsschutzmittel, auf Pflanzenschutzmittel, auf Röntgenkontrastmittel, Süßstoffe, Uran, Arsen, Chrom und Nitrat. Und wir haben in keinem Trinkwasser Überschreitungen der Grenzwerte festgestellt, die in der Trinkwasserverordnung festgelegt sind. Wir haben aber in etlichen Wässern festgestellt, dass der eine oder andere Stoff unterhalb der Grenzwerte vorhanden war. Das bedeutet kein Risiko für den Menschen, kein Gesundheitsrisiko, ist aber ein Zeichen dafür, dass der Mensch durch seine Lebensweise Spuren im Trinkwasser hinterlässt. Mhm. Wir haben kein Trinkwasser gefunden, das selbst empfindlichste Menschen wie Babys oder Immungeschwächte ansatzweise bedrohen würde. Mhm. Wir haben ein Trinkwasser, in dem wir gar nichts nachgewiesen haben. Und dieses Trinkwasser stammt aus Hamburg.
Und gutes Wasser, zeichnet sich das eben dadurch aus, dass wenig von diesen belastenden Stoffen drin sind? Oder zeichnet sich es auch dadurch aus, dass, weiß ich nicht, besonders viel Mineralien zum Beispiel drin sind oder sowas?
Das Interessante ist, weil wir auch gleichzeitig Mineralwasser untersucht haben, dass etliche Trinkwasser genauso viel Mineralstoffe enthalten wie Mineralwasser. Das heißt also, man braucht überhaupt gar kein Mineralwasser zu kaufen, wenn man Mineralstoffe haben möchte. Erstens, weil man sie sich ohnehin über die Nahrung normalerweise zuführt. Und zweitens, weil seit einer EU-Verordnung von 1980 auch kein Mindestmineralstoffgehalt für Mineralwässer mehr vorgeschrieben ist. Das heißt, wirklich viele Mineralwässer enthalten nicht mehr Mineralstoffe als Leitungswasser.
Das heißt, bei diesem recht positiven Bild, dass Sie dadurch Ihre Forschung in den 20 Orten bekommen haben, würden Sie auch sagen, man braucht eigentlich gar keinen extra Wasserfilter?
Ja. Also man braucht auf keinen Fall einen Wasserfilter. Damit handelt man sich nur neue Risiken ein. Zum Beispiel verkeimen die schnell und dann hat man halt Keime im Trinkwasser. Eventuell, wenn man ein anspruchsvoller Teetrinker ist und viel Kalk im Leitungswasser hat, dann kann man sich so einen Wasserfilter zum Entkalken besorgen. Mhm. Aber nur für Teewasser.
Wie erkenne ich denn generell gutes Wasser? Oder wie erkenne ich denn, dass aus meiner Leitung zu Hause das Wasser eine gute trinkbare Qualität hat?
Also das Trinkwasser in Deutschland gehört zu den am häufigsten und strengsten kontrollierten Lebensmitteln. Große Wasserwerke zum Beispiel kontrollieren es dreimal am Tag. Und sobald irgendwas nicht stimmt, müssen sie öffentlich warnen. Mhm. Das heißt, eigentlich müssten sie Radio hören, weil sie das ihrem Wasser nicht anmerken.
Ob man kann es einschicken lassen. Ne? Ich habe das mitbekommen aus der Nachbarschaft, genau, dass man das testen lassen kann. Da sind ja oft so ein paar schwierige Fachbegriffe drin. Gibt es denn irgendeinen Wert, den man sich besonders anschauen kann, wo man so als Laie auch merkt, na, wenn der ein bisschen höher ist, dann ist nicht so gut?
Ja, also das größte Risiko für Trinkwasser ist die Hausinstallation. Also wenn man zum Beispiel ganz billige Armaturen hat, dann könnte Kupfer ins Leitungswasser geraten. Oder wenn man, also das ist aber wirklich selten inzwischen, noch Bleirohre zu Hause hat, dann könnte Blei ins Trinkwasser kommen. Oder wenn man lange weg war und das Leitungswasser steht, dann könnten Keime drin sein. Also da muss man als Verbraucher selbst die Augen aufhalten. Wenn man den Verdacht hat, dass das Leitungswasser bei sich zu Hause nicht in Ordnung ist, dann kann man sein Leitungswasser auch kontrollieren lassen. Und zwar gibt es verschiedene Labore, die das machen für 20 bis 100 Euro, je nachdem, was man kontrolliert haben möchte. Pestizide zum Beispiel, die wären viel zu teuer für einen privaten Menschen.
Schmeckt denn gutes Leitungswasser auch gut? Also kann man das so sensorisch denn selbst rausfinden auch?
Also das Leitungswasser ist auch immer ein Spiegel der Region. Es gibt Leitungswasser, das schmeckt ja zum Beispiel saurer, oder hier in Berlin haben wir zum Beispiel recht kalkreiches Wasser. Das hat auch einen speziellen Geschmack. Was man manchmal rausschmeckt, ist so ein ganz leichter Chlorgeschmack in manchen Trinkwässern, das zum Beispiel aus Flusswasser gewonnen wird. Denn wenn es beispielsweise kräftige Regenfälle gegeben hat, dann können die Wasserwerke auch etwas Chlor einsetzen, um Verkeimungsgefahr zu bannen. Das finde ich, dass man das manchmal dann rausschmeckt, wenn man in den entsprechenden Regionen ist. Da muss man einfach selbst schauen, wie das Leitungswasser schmeckt. Also es ist ja auch an der Nordsee besonders weich, oder im Voralpenland hat man ein Wasser, ja, das kommt aus den Bergen, und manche Menschen meinen, dass sie da doch Unterschiede schmecken.
Wie schmeckt's denn bei euch, das Leitungswasser? Lasst es uns wissen, schreibt uns eine Mail, mail@deutschlandfunknova.de. Ina Bockhold von der Stiftung Warentest war das über sauberes Wasser aus dem Hahn. Wir halten fest, gutes Wasser kann man also erschmecken, und in Stichproben, die die Stiftung Warentest gemacht hat, sich angeschaut hat, waren alle Proben okay. Hamburg hat ein sehr, sehr gutes Leitungswasser, lasst es euch schmecken.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wollen wir uns nicht treffen? Diese fast schon private Frage hat der US-Präsident Donald Trump ganz öffentlich bei Twitter gestellt in Richtung Xi Jinping, chinesischer Präsident. So ganz unförmlich, wie Trump eben ist. Personal Meeting? Fragezeichen. Er bietet es an, um über Hongkong zu sprechen. Dort protestieren ja seit Wochen die Menschen gegen die Einflussnahme aus China. Und bislang ist noch unklar, ob China selbst mit Militär in dieser chinesischen Sonderverwaltungszone einschreiten wird oder nicht. Trump jedenfalls hat das mitbekommen und möchte jetzt schlichten, er möchte vermitteln, er möchte den Dialog anbieten. Warum? Trump lebt ja eigentlich unter dem Glaubensgrundsatz America First. Weltpolizei wollte er schon lange nicht mehr spielen. Sprechen wir drüber mit Thomas Jäger. Er lehrt und forscht zur internationalen Politik an der Universität Köln. Herr Jäger, wir sind keine Weltpolizei und dann zwischen China und Hongkong vermitteln wollen. Weiß denn der US-Präsident, welche Außenpolitik er möchte?
Das weiß er. Denn mit Weltpolizei meint er, dass die Vereinigten Staaten mit Truppen und mit Krisenkräften in internationalen Krisen intervenieren, dass sie Jahrzehnte irgendwo anders stationiert sind und dort dafür sorgen, dass die Ordnung einigermaßen aufrechterhalten bleibt. Und das will Trump, wie seine Wählerschaft auch, zurückfahren. Für sich selbst nimmt er in Anspruch, dass er die Konflikte dieser Welt löst. Das hat er mit Nordkorea angefangen. Letzt hat er dem pakistanischen Ministerpräsidenten im Weißen Haus gesagt, ach, Kaschmir, das vermittle ich auch noch. Und jetzt eben so ein Ablenkungsmanöver mit dem chinesischen Präsidenten, wobei Trump selbstverständlich auch weiß, dass Xi Jinping auf dieses Angebot nie eingehen wird. Hongkong, das ist eine interne Angelegenheit Chinas, aus Chinas Sicht gesehen. Und da haben die Vereinigten Staaten überhaupt nicht mitzureden.
Aber lässt sich das denn so voneinander trennen, dass man sagt, okay, das, was er persönlich für sich als Erfolg wertet, fährt er dann nicht in diese Richtung als Aufpasser?
Ja, die amerikanische Außenpolitik ist sehr stark auf den Präsidenten momentan fokussiert. Und Trump verfolgt vor allem das Ziel, für die Vereinigten Staaten in Beziehung zu anderen Staaten bessere Bedingungen herauszuholen. Und das betrifft bei China jetzt vor allem den Handel. Und deswegen hat er sich ja zu Hongkong auch erstmal gar nicht geäußert, war sehr zurückhaltend, hat selbst gesagt, na, das geht China nur an. Aber der Druck in den USA wurde dann doch eben groß aus seiner eigenen Partei. wo viele denken, Demokratie, das ist der Markenkern amerikanischer Außenpolitik und wir können demokratische Bewegungen nicht einfach so im Regen stehen lassen. Er musste sich äußern und das hat er eben auf eine Art und Weise gemacht, mit der er hofft, dass das Problem jetzt vom Tisch kommt.
Welches Verhältnis haben denn die USA zum Nahen Osten? Denn da kommt ja dieses Motto, wir sind nicht mehr verantwortlich für die Krisenherde dieser Welt her, mit dieser Weltpolizei im Zusammenhang mit Syrien damals.
Ja, das ist etwas, was sich schon unter Barack Obama geändert hat. Während George W. Bush ja gerade hier eine Modelldemokratie im Irak aufbauen sollte, war die obamasche Außenpolitik davon geprägt, dass man gesagt hat, das sind mittelalterliche Gemetzel, die da im Mittleren Osten stattfinden. Die Entscheidung über die Weltführerschaft, über denjenigen, der die internationale Ordnung bestimmt, die fällt im Pazifik und da müssen wir uns hinwenden. Und das hat die amerikanische Politik eigentlich so beibehalten, mit einer kleinen Ausnahme. Sie hat die Saudi-Arabien-Politik wieder neu justiert, ist wieder zurückgegangen, hat das Verhältnis stark verbessert und intensiviert, was unter Obama distanziert war. Und versucht auf diese Art und Weise einen, wenn man so will, Verbündeten in der Region aufzubauen, der dann dafür sorgen soll, dass die regionale Ordnung nach amerikanischem Geschmack ist.
Das heißt, wir können zusammenfassen, von außen betrachtet sieht so aus, als ob die Außenpolitik ein bisschen indifferent ist, wenn man einmal nicht die Weltpolizei spielen will, sich aber dann zum Beispiel bei dem Konflikt in Hongkong einmischt. Aber unterm Strich hat das alles einen roten Faden und ist berechenbar?
Das ist sie im Fall der Vereinigten Staaten mit Ausnahme dieses Faktors Trump, ne, der immer mal wieder die Seiten wechselt, der ganz zu schnellen Haken in der Lage ist. Und das müssen dann seine professionellen Außenpolitiker immer wieder zurückholen. Oder, wie im Fall Chinas und der Handelsgespräche, der Dow Jones holt ihn zurück. Denn das ist für Präsident Trump eigentlich der ultimative Maßstab für Außenpolitik.
Thomas Jäger, Professor für internationale Politik und Außenpolitik an der Uni Köln, über die Außenpolitik der USA.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir sprechen über den DFB. Der Deutsche Fußballbund, der hat ja nicht gerade auf sympathischer Verband gemacht. In den letzten Jahren die Affäre um die Weltmeisterschaft 2006, Ärger mit dem Finanzamt, Luxus am Handgelenk vom ehemaligen Chef, immer wieder Skandale dabei gewesen. Jetzt soll angeblich alles anders werden. Der Deutsche Fußballbund hat Fritz Keller vorgeschlagen als neuen DFB-Präsidenten, Nachfolger für Reinhard Grindel. Bisher ist Fritz Keller Präsident des SC Freiburg. 62 Jahre ist er alt, darüber müssen wir sprechen, nicht übers Alter, sondern was er kann. Jonas Rehse ist bei mir aus unserer Sportredaktion. Ist das denn wirklich eine Zeitenwende, sag mal, die man jetzt beim DFB da hat mit dieser neuen Personalie Fritz Keller?
Naja, Zeitenwende ist ein ziemlich großes Wort. Da müssen wir vielleicht dann doch über das Alter sprechen, weil der ist halt schon 62 Jahre alt. Und für eine Zeitenwende, finde ich, muss da schon ein junges, frisches Gesicht her. Das ist dieser Fritz Keller nicht. Und gegen eine Zeitenwende spricht auch die Tatsache, dass es ja schon auch ein paar Absagen gab. Mhm. Adidas-Chef Herbert Heiner wollte nicht, so sagt man. Thomas de Maizière, dem Ex-Sportminister, wird auch nachgesagt, dass er abgelehnt hat. Und eigentlich für eine Zeitenwende würde man sich ja vielleicht auch wünschen, dass meine Frau an die Spitze kommt oder jemand mit Migrationshintergrund. Also für mich ist das eher ein weiter so als ein Neuanfang.
Wer ist dieser Fritz Keller? Ich meine, wir können ihn tendenziell trinken. Er hat sogar ein Weingut. Das gibt es in einem Discounter und man sieht ihn vielleicht beim SC Freiburg auf der Tribüne sitzen. Also abgesehen davon, dass du sagst, die Personalentscheidung ist okay, vertretbar?
Ja, würde ich schon sagen. Er ist ja sogar auch Winzer des Jahres, habe ich heute gelesen. Abgesehen davon steht Keller schon für Kontinuität und das ist eigentlich, würde ich sagen, das Entscheidende für den DFB, denn die letzten vier Verbandschefs, Meyer Vorfelder, Zwanziger, Niersbach und Grindel, die mussten alle vorzeitig gehen und da ist so ein zuverlässiger Keller aus dem Breisgau, der schon Ewigkeiten Präsident des SC Freiburg ist und dort auch schon Ewigkeiten mit dem Trainer Christian Streich, dem dienstältesten Trainer der Bundesliga, arbeitet. Da ist das doch ein gutes Zeichen. Der Keller ist finanziell unabhängig, ist ein erfolgreicher Winzer und da ist es vielleicht auch eher unwahrscheinlich, dass der sich da eine teure Uhr schenken lässt. Also ist auch ein gutes Zeichen.
Warum tut er sich das eigentlich an, DFB-Präsident? Ich meine, da muss er ja ordentlich Imagepflege betreiben.
Auf jeden Fall, das ist seine Hauptaufgabe. Die andere Aufgabe wäre auch, den Verband zu einen zwischen Profis und Amateuren. Warum er sich das antut, ich würde sagen, das ist doch ein tolles Amt. Ja? Also es ist vor allem ein repräsentatives Amt, finanziell gut dotiert. Es steht eine Strukturreform ins Haus, da soll dieses Präsidentenamt zum Hauptamt und nicht mehr als Ehrenamt ausgeübt werden. Also das wird finanziell gut dotiert. Dann darf man zu UEFA und FIFA-Sitzungen fahren, die ebenfalls hoch dotiert sind und schöne Aufwandspauschalen versprechen, schicke Hotels und so weiter. Kleiner Nebensatz, das ist noch offen. Vielleicht wird das der zukünftige DFB-Präsident auch nicht mehr machen dürfen im Zuge dieser Strukturreform. Aber trotzdem, es ist ja ein repräsentatives Amt. Er sitzt dann wahrscheinlich mit im Stadion neben einer Kanzlerin oder einem Kanzler dann im Jahr 2024, wenn die EM in Deutschland eröffnet wird. Also das ist schon, finde ich, interessant. Er springt dann quasi von einer regionalen Prominenz zu einer bundesweiten Prominenz.
Er muss nur den Job gut machen, um da lang zu bleiben. Das ist natürlich Bedingung. Fritz Keller ist vorgeschlagen. Als neuer DFB-Präsident könnte Ende September gewählt werden. So sieht zumindest der Zeitplan aus. Wer er ist, das hat uns Jonas Rehse aus unserer Sportredaktion erklärt. Lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Straßennamen sind ein seltsames Business. Mein Bruder wohnt zum Beispiel im Spatzenkrieg 9. Das ist kein Witz, sondern eine Straße in Süddeutschland. Tiernamen, Ortsnamen, Namen von verstorbenen Persönlichkeiten. Man kann alles unternehmen. Jede Gemeinde hat da selbst was in der Hand, um das zu bestimmen. Heute wurde die Helmut-Kohl-Allee in Bonn eingeweiht, eine Straße im ehemaligen Regierungsviertel dort. Annegret Kramp-Karrenbauer hat das gemacht, hat das Schild enthüllt. Und wie es dazu gekommen ist und vor allem, was die Regeln sind, wann eine Straße einen neuen Namen bekommen kann, erklärt uns jetzt Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner. Er hat die Leute in Bonn auch gefragt, wie die die Helmut-Kohl-Allee eigentlich finden.
Das ist ganz toll. Natürlich, der Kanzler der Einheit. Ist doch fantastisch.
Ich würde sagen, gut. Weil ich so einen Eindruck von ihm habe, der war eher positiv, deswegen.
Der war ja auch immer ein 16-jähriger Bundeskanzler. Auch wenn das natürlich der Abgang etwas unglücklich war.
Ist mir relativ egal, tatsächlich. Aber ich weiß nicht, ob man Helmut Kohl jetzt noch würdigen muss. Weiß ich nicht.
Tja, so ist das, wenn eine Straße nach einem realen Menschen benannt wird. Da scheiden sich dann eben die Geister. Auf der einen Seite ist da Kohls große Lebensleistung, vor allem die deutsche Wiedervereinigung. Auf der anderen Seite hat er aber doch auch Dreck am Stecken. Diese Sache mit den illegalen Spenden für die CDU und den Spendernamen, die er zwar kannte, die aber bis zum Tod nicht rausgerückt hat. In Bonn war es dann am Ende eine politische Entscheidung. Der Rat hat abgestimmt und es gab mehr Stimmen, die dafür waren, als die, die dagegen waren.
Bei Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die jeder kennt, ist das völlig unproblematisch. Da wird auch weiter nichts geprüft.
Sagt Walter Hudeck aus dem Bonner Bauordnungsamt. Aber
es kommen natürlich auch schon mal Vorschläge, wo die Leute nicht so bekannt sind. Und dann wird natürlich geguckt, wer ist derjenige oder diejenige, was ist der Grund, warum nach der eine Straße benannt werden soll.
Und dann stürzen sich die Damen und Herren vom Amt in die Archive und recherchieren, ob der Mensch vielleicht ein toller Unternehmer, aber auch ein verurteilter Steuersünder war. Also ob er sich die Würde einer eigenen Straße auch wirklich verdient hat. In den meisten Städten gibt es deswegen auch so eine Grundregel, die sagt, Straßen werden nur nach Leuten benannt, die schon länger tot sind. Aber es gibt da auch Ausnahmen. Im niederbayerischen Landshut zum Beispiel gibt es eine Steffi-Graf-Straße. Baden-Baden hat einen Toni-Marschall-Weg. Und in Würzburg, da gab es mal eine Initiative der FDP, die wollten eine Dirk-Nowitzki-Straße haben. Denn
Dirk Nowitzki hat seine Lebensleistung gebracht auf sportlichem Gebiet. 20 Jahre gespielt.
Das war das Argument, mit dem Karl Graf den Stadtrat überzeugen wollte. Am Ende ist er aber dann doch mit seinem Vorschlag gescheitert, weil ein Mensch, der noch lebt, ja irgendwann total abdrehen könnte und plötzlich, was weiß ich, irgendwelche illegalen Dinge tut. Und dann müsste die Straße ja wieder umbenannt werden. Und das wäre wiederum lästig für die Anwohner.
Weil das für die Anlieger natürlich auch mit einem hohen Aufwand verbunden ist. Die müssen ja praktisch in sämtlichen amtlichen Unterlagen ihre Anschrift ändern. Die müssen ihre Briefköpfe ändern. Da gibt es halt eben sehr, sehr viel, was auch dann aus Sicht der Anlieger unangenehm ist. Und insofern führen wir Umbenennungen nur durch, wenn die große Mehrzahl der Anlieger auch damit einverstanden ist.
Was man außerdem bei Straßennamen beachten sollte, lässt sich der Name halbwegs einfach buchstabieren. Eine Pierre-Emerick-Aubameyang-Straße ist deswegen ziemlich unwahrscheinlich, sogar in Dortmund, wo der Mann lange Fußball gespielt hat. Und weitere Regel, gibt es vielleicht einen ganz ähnlichen Straßennamen schon einmal in der Stadt? Wenn ja, dann wäre nämlich das Verwechslungsrisiko relativ hoch, wenn man mal die Polizei oder den Rettungsdienst braucht. Unproblematisch wäre dagegen, wenn es den Namensträger in echt überhaupt nicht geben würde.
Also rein theoretisch wäre das möglich, aber in der Praxis ist das noch nicht vorgekommen.
Das heißt, theoretisch könnte die Helmut-Kohl-Allee auch zum Luke-Skywalker-Platz oder in die Lara-Croft-Straße führen.
Also es war mal der Vorschlag gekommen, eine Straße Freude-Straße zu benennen. Das ist aber nicht weiter verfolgt worden.
Herr Hudeck hat nämlich eine lange Liste mit über 70 realen Namen, die bisher von Bonner Bürgern als Vorschläge eingereicht worden sind und die deutlich bessere Chancen hätten als die Freude. Was ich mich jetzt allerdings noch frage, wenn wir uns jetzt einen Straßennamen wünschen dürften, was sollte das dann sein?
Nils-Frenzel-Platz, so heiße ich.
Mir gefallen die schön klassischen rationalen wie B9, A3, A4, die sind doch sehr übersichtlich, man hat eine Ahnung. Wenn Helmut Kohl erlebt, man wüsste nie, wo sie sein soll.
Vielleicht auch mal ein paar so interessantere Namen, vielleicht von Popstars oder so, das wäre ja auch mal interessant irgendwie, ne?
Zum Beispiel?
Ich meine, so ein Lady Gaga-Platz, da singt sie ja gar nicht, ne? Aber das wäre auch mal ganz lustig, vielleicht ein bisschen abwechslungsreich.
Was denkst du, was würdest du dir wünschen?
Meine Mama, die sollte Mama ehren, die ist super.
Den Hemingway, weil das ein Wortspiel wäre, das wäre lustig.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.